Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass du mir zuhörst, dass ich dir vielleicht heute ein paar Dinge sagen darf. Und ich will schon mal von vornherein sagen, es wird kein leichtes Thema werden. Und ich hoffe, dass ich dir persönlich nicht zu nahe treten werde. Aber ich glaube, dass es ein unfassbar wichtiges Thema ist in dieser Zeit. Es soll um zwei große Krisen gehen. Zwei große Krisen der Menschheit. So habe ich meine Predigt genannt. Und vielleicht sagst du, ich habe genug von Krisen. Ja, die Politik redet andauernd von Krisen. Erst von Flüchtlingskrise, dann von der Klimakrise und jetzt von der Corona-Krise. Vielleicht hast du im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll. Und dann möchte ich dir sagen, keine Sorge, ich rede heute über alles außer Corona, so wie das in der Zeitschriften-App, die hat diese Kategorie geschaffen, alle Infos außer Corona, und so möchte ich es heute auch machen. Ich möchte über andere Krisen sprechen. Zwei Krisen, die im Moment, glaube ich, trotzdem ziemlich akut sind, die vielleicht auch wegen Corona ziemlich akut sind, aber die es eigentlich schon vorher gab und die ja immer wieder übersehen werden, vielleicht weil sie einfach so präsent sind und immer da sind. Und die erste Krise, das sind beides Hungerkrisen, die erste Krise, die nenne ich den Hunger der Herzen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du plötzlich dich fragst, warum gibt es für mich nicht genug? Warum bin ich nicht zufrieden? Warum kann ich nicht glücklich sein? Ich habe in der letzten Woche gehört, wie jemand gesagt hat, in dieser Zeit ist jeder mal depressiv. Und ich glaube, dass auch die Zahl von 350 Millionen Menschen, die weltweit an Depressionen leiden, auch in dieser Zeit noch höher ist. Dahinter steckt in meinen Augen sehr vieles, aber auch unter anderem steckt dahinter die Hungerkrise. Die Hungerkrise der Herzen. Ich glaube, dass diese Krise ein echtes Problem ist und dass wir sie an ganz, ganz vielen Stellen sehen, ganz viele Symptome sehen, die auch Symptome sind für Depressionen, aber die letztendlich zeigen, dass es da einen Hunger im Herzen vieler Menschen gibt, der nicht gestillt wird. Zum Beispiel leer gekaufte Weinregale. Ein Hunger, der versucht wird, mit Sucht zu stillen. Oder es geht um das, was der Stern schreibt. Die Porno-Websites, dann nennen sie verschiedene, verzeichnen seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie höhere Nutzungszahlen. Ich glaube, guter Sex wird Mangelware, wenn Sex nur noch eine Ware ist. Und ich will dir sagen, Pornos sind schlecht für deine Beziehungen, für alle Beziehungen, alle deine Beziehungen, einschließlich die Beziehung zu dir selbst. Aber sie sind vielleicht auch eines dieser Gründe, und ich merke, dass es auch für mich was Reizvolles ist, wo ich mich klar dagegen wehren muss. Sie sind ein Zeichen für den Hunger unserer Herzen. Es gibt eine Hungersnot, die ziemlich groß ist und die ziemlich versteckt ist. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass du dich damit identifizieren kannst. Wenn es dir nicht so geht, dann gibt es um dich herum unglaublich viele Menschen, die diesen Hunger haben. Mit dieser Krise müssen wir umgehen. Diese Krise ist eine, die die ganze Welt umfasst. Die zweite Krise, die ich nennen möchte, ist auch eine Hungerkrise. Es ist die Hungersnot der Armen. Hier geht es tatsächlich um die Nahrungsmittelverteilung in dieser Welt. Obwohl wir in einem Zeitalter sind, der Postmodernen, der Postpostmodernen, wo eigentlich alles so weit entwickelt ist, dass wir ja sogar bald vielleicht irgendwelche Gegenmittel haben gegen den Virus, haben wir trotzdem es nicht geschafft, die Menschheit zu ernähren. 9 Millionen Menschen sterben immer noch jährlich an Hunger. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Allein Hunger ist etwas, was für viele von uns ein Fremdwort ist. Als ich das letzte Mal gefastet habe, und das bis 18 Uhr bloß, gefühlt wäre ich hier gestorben. Und so geht es dir vielleicht auch, weil du es nicht gewohnt bist zu hungern. Aber wie viel schlimmer muss es sein, an diesem Hunger zu sterben? Wie viel schlimmer muss es sein, ein Vater oder eine Mutter zu sein von einem Kind, was sich überlegt, wie können wir mal unserem Kind klar machen, dass es morgen nichts zu essen gibt? Der letzte Ochse wurde geschlachtet. Die Ernte fällt schlecht aus. Und vielleicht denkst du, ja gut, dieses Problem ist irgendwo da und man muss sich auch hin und wieder mal damit beschäftigen. Ich glaube, dass dieses Problem jetzt gerade sehr akut ist und ich war sehr erschrocken, dass ich viele Fakten auch erst in der Vorbereitung dieser Predigt gefunden habe. Ich zitiere Tagesschau und Klimareporter.de. Aktuelle Artikel aus den letzten Wochen. Das extreme Klima hat in Ostafrika zu einer Heuschreckenplage geführt. In Kenia gibt es derzeit einen Schwarm, der 2400 Quadratkilometer groß ist. Er hat den Nahrungsbedarf von 84 Millionen Menschen. Dabei war schon die erste Welle im Februar die schwerste Heuschreckenplage in 70 Jahren. Ein Schwarm kann sich täglich über eine Fläche erstrecken, die so groß ist wie das Saarland. Er vernichtet die tägliche Nahrungsgrundlage von mehreren hunderttausend Menschen. In Kenia sind schon viele Felder kahl gefressen. Für Juni wird die dritte Welle erwartet und diese könnte dann 400 Mal größer sein als die im Februar. Man spricht hier von exponentiellem Wachstum. Hunger. Ein Hunger, der unfassbar groß ist. Und wo wir vielleicht auch die Frage stellen nach dem Leid und sagen, ja Gott, was tust du dieser Welt an? Was tust du gegen den Hunger? Wo bist du? Gibt es dich überhaupt? Und die Bibel gibt uns viele Antworten auf die Frage des Leids, viel Trost auch. Und sie lässt uns natürlich trotzdem hin und wieder mit diesem Geheimnis alleine, mit Rätseln, die wir nicht beantwortet bekommen. Aber ein Aspekt von der Antwort Gottes auf unsere Fragen ist ziemlich herausfordernd. Jesus sagt einmal, und das sagt er, glaube ich, gerade in Bezug auf diese Hungerkrisen, als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Jesus identifiziert sich mit dem Hunger in dieser Welt. Und er sagt, als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Ich glaube, wir machen ganz gern Gott für viele Dinge verantwortlich und fragen dann, ja, warum tust du nichts? Und Gott fragt, warum tut ihr eigentlich nichts? Wer macht seinen Job nicht richtig? Gott oder wir Menschen? Und ehrlich gesagt, es ist etwas, was mich ja persönlich sehr herausfordert, weil ich merke, dass ich ja viel zu sehr meinen eigenen Hunger sehe. In meiner Ehe, in dieser Welt auch und wenn ich arbeiten gehe, dass ich viel zu sehr meinen eigenen Bedarf sehe, meine eigenen Bedürfnisse sehe und mich nicht frage, wie ich diesen Hungerkrisen begegne. Und meine Botschaft heute ist die ich an mich selber spreche und die ich an dich sprechen will. Öffne dein Herz. Ich habe dazu einen Text, eine Stelle, wo Jesus spricht. Und er spricht ziemlich herausfordernde Worte. Worte, die ich gerne nicht predigen würde, die vielleicht verschreckend sind. Ja, ich habe Sorge, dass wenn manche diese Predigt hören, vielleicht ihren Kopf schütteln und sagen, ihr Christen, ihr habt doch einen Schaden. Und ja, ich rede hier nicht über Dinge, die besonders nett sind. Aber ich glaube, wenn Jesus uns das nicht erspart, was er hier sagt, dann will ich es uns auch nicht ersparen. Und es geht um das, was er sagen will und nicht um das, ja, was ich sagen möchte. Ich lese uns den Text vor aus Matthäus 25, ab Vers 41. Jesus, er redet hier davon, dass der Menschensohn, und damit meint er sich selber, auf diese Welt kommen wird und dass er ein Gericht halten wird, dass er Menschen trennen wird, und zwar nicht nach Nationen, hier ist Frankreich und hier ist Deutschland, sondern er wird einzelne Menschen aus den Nationen heraustrennen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die lobt er, die andere Gruppe, die tadelt er. Und wir wollen mal nur den Tadel lesen, weil beides ist ziemlich, also er sagt zu beiden Gruppen eigentlich so ziemlich dasselbe. Die eine Gruppe, die getadelt wird, die hat einfach nur unterlassen, das zu tun, was die anderen gemacht haben. Also ich lese, dann wird er, also Jesus, so spricht er von sich, zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank war und im Gefängnis, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Herr, schenk uns ja den richtigen Blick auf diesen Text, mir vor allem, dass ich das sagen kann, was du uns sagen möchtest und dass jeder Hörer einfach von dir angesprochen wird und dich verstehen kann. Amen. Ja, dieser Text ist sehr herausfordernd, vielleicht sogar angstmachend. Und wie gesagt, Jesus traut uns das zu und ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, uns einzuschüchtern, uns Angst zu machen, uns von sich fernzuhalten. Er ist jemand, der mit uns Beziehung haben möchte, der mit uns Kontakt haben möchte, der es gut mit uns meint. Und deswegen spricht er hier nicht Böses aus, um uns irgendwie einzuschüchtern, sondern er möchte uns vorbereiten. Er spricht klar über ein Gericht, das er halten wird. Und ich glaube, dass wir schon herausgefordert sind, wenn wir das hören, und dass wir uns vielleicht fragen, wie wird es dann genau sein? Und ich will dir nur so viel sagen, es ist, dieses Gericht hier ist ein Ausschnitt von dem, was passieren wird. Es ist ein Ausschnitt, den Jesus uns klar sagt. Und ich glaube, da redet er nur Wahrheit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen übrigens, dass dieser Text irgendwie erfunden wurde, um irgendjemand Angst zu machen. Wer würde so einen Text denn schon erfinden? Ich glaube, niemand hätte den Mut, Menschen mit so etwas zu konfrontieren. Aber Jesus hat ihn, weil er offensichtlich selber dieses Gericht halten wird und weil er weiß, wie das ablaufen wird. Diese Szene, die ich vorgelesen habe, ist nur ein Ausschnitt. Sie ist ein kurzer Ausschnitt von dem, was kommen wird. Und wenn wir die ganze Bibel lesen, dann merken wir, da gibt es noch ganz vieles anderes, was man beachten könnte. Wenn du Offenbarung 20 liest, wirst du feststellen, dass das Gericht Gottes da nochmal ganz anders abläuft. So, es könnte sein, dass entweder dieses Gericht hier deutlich länger und komplizierter ist, oder aber, dass es sogar auch noch ein zweites Gericht gibt, was dann eben später ein bisschen beschrieben wird in der Bibel. Aber unabhängig davon haben wir es hier mit einem herausfordernden Text zu tun. Es geht hier um eine Gruppe, die ich heute mal Risikogruppe nennen möchte, okay? Weil sie eben von Gott verstoßen werden. Tut Gott sowas? Er ist doch Liebe. Und ja, wir glauben ganz gerne an den lieben Gott. Und er ist Liebe. Aber er ist auch der Richter der Menschen. Und er wird Gericht sprechen. Und ich bin so froh, dass es niemand anderes macht, als der, der am Kreuz gestorben ist und keine Rachegedanken hatte. Noch nicht mal, als er auferstanden ist. Und er wird Gericht sprechen. Und er wird eine Gruppe von sich wegschicken. Ja, wohin wird diese Gruppe gehen? Und ich möchte hier mich nicht, ja, ich möchte das nicht zu konkret für dich machen. Ich glaube, dass die Kirche hier viel Angst gemacht hat, ohne dass Jesu Ziele irgendwo berücksichtigt wurden. Jesus spricht mit uns und er möchte, dass wir uns vorbereiten. Er möchte nicht, dass dieses Gericht für dich Wahrheit wird und Wirklichkeit wird, sondern er möchte, dass du nicht zu dieser Risikogruppe gehörst. Ja, und wie kann es sein, wie kann es funktionieren, dass du nicht zu dieser Risikogruppe gehörst? Ich finde es interessant, dass während vor 500 Jahren die meisten Menschen irgendwo gedacht haben, sie würden zur Risikogruppe gehören, ja, irgendwie sind da alle mehr oder weniger drin, denken heute die Menschen, dass so gut wie niemand zu dieser Risikogruppe gehört, vielleicht Hitler und ähnliche Menschen. Aber wir doch nicht. Und ich will dir sagen, ich hab keine Angst, zu dieser Risikogruppe zu gehören. Und auch du musst nicht Angst haben, wenn du den Text weiter verfolgst und wenn du ja meine Worte und auch die Bibel weiter verfolgst. Aber wie gesagt, es ging gar nicht um Angst. Es ging nicht darum, dich einzuschüchtern. Es geht nicht darum, dich zu manipulieren, dass du die Kirche unterstützt, dass du irgendwo hinspendest, dass du dich mehr oder weniger veräppeln lässt durch Menschen, die dich hier manipulieren möchten. Glaub bitte, was du willst. Es ist mir ganz wichtig, dass du nicht sagst, ja, der Martin möchte dich hier irgendwie auf einen Weg bringen, den du so gar nicht glauben kannst. Wenn du das nicht glauben kannst, wenn du das nicht glauben willst, dann glaub es nicht. Ja, hat mit mir nichts zu tun. Es geht nur um das, was du da an der Stelle selber auch glauben willst. Du bist hier frei. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann möchte ich dir sagen, es gibt zwei Fakten in deinem Leben, die sicherer sind als alle anderen Fakten. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber du wirst mir auf jeden Fall zustimmen. Dein Leben, du kannst es dir vorstellen wie so ein Zimmer. Ein Freund von mir hat diesen Vergleich gemacht. Du kannst dieses Leben von dir, deine ganze Lebenszeit dir vorstellen, wie wenn du in einem Raum wärst, in einem Zimmer. Und keiner kann dir genau sagen, was in den Schränken liegt. Keiner kann dir sagen, ob dieses Zimmer wunderschön ist oder echt schlecht ist. Das wirst du selber beurteilen in deinem Leben. Das wirst du immer wieder anders beurteilen. Aber zwei Dinge sind gewiss, viel gewisser als alles in diesem Zimmer. Das erste ist, du bist da hineingekommen, ohne dass du was gemacht hast, ohne dass du selber, dich hast entstehen lassen, ja, sondern es ist offensichtlich irgendwie passiert, dass du in dieses Zimmer reingekommen bist, ohne deine Kraft. Und die zweite Sache ist, in diesem Zimmer ist vieles ungewiss, aber eine Sache ist gewiss, dass du dieses Zimmer verlassen wirst. Und bitte, wenn diese Fakten so klar sind, dann leb nicht an ihnen vorbei und glaub nicht, dass das Nebensache ist. Es wäre nicht schlecht, sich damit zu beschäftigen. Und wenn du Jesus glauben willst, was er sagt, dann wäre es wichtig, diese Frage zu klären, wie kann man es vermeiden, zu dieser Risikogruppe zu gehören, die von Jesus verstoßen wird. Zuallererst, ja, was kennzeichnet diese Risikogruppe? Wir sehen, dass Jesus sie als Böcke nennt, während er die andere Schafe nennt. Und ich habe versucht herauszufinden, was hier dahinter steckt. Es ist schwierig, weil hier auch nicht mal genau beschrieben wird, um welche Rasse von Böcken es eigentlich geht und ob es um männliche Schafe geht oder um Ziegen. Aber was wir sagen können, ist, dass Böcke die robusteren Wesen sind. Sie sind die stärkeren. Sie sind diejenigen, die vielleicht sogar sagen würden, wozu brauche ich eigentlich den Glauben? Ich brauche den Glauben nicht als eine Krücke in meinem Leben. Und ehrlich gesagt ist es schon mal etwas, was auf mich zutrifft. Ich sehe mich schon als jemand, der eigentlich relativ stark ist und der nicht von sich sagen würde, dass er den Glauben als eine Krücke braucht. Ich bin mir sicher, dass mein Leben ziemlich normal verlaufen würde, wenn ich nicht gläubig wäre. Und diese Leute, die stärker sind als das typische Schaf, was viel Angst hat, was oft hungrig ist, was auf den Hirten irgendwo angewiesen ist, die Menschen, die das alles sagen, das brauche ich nicht, ich bin stark genug, ich komme alleine klar, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gefährdet. Das Zweite, was wir über diese Risikogruppe sagen können, ist, sie macht irgendwas falsch. Ja. Und die Frage ist, was sie da genau falsch macht. Wir werden uns gleich anschauen, was Jesus hier kritisiert. Aber wenn Jesus hier über dieses Gericht spricht, dann haben die Zuhörer wahrscheinlich ans Alte Testament gedacht. Sie haben an einen Text gedacht, den ein anderer Prophet gesagt hat. Hesekiel 34, Vers 17. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr. Siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widder und Böcken. Ist es euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet und klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hineintretet und es trübe macht, so dass meine Schafe fressen müssen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt. So, diese Risikogruppe laut dieser Stelle hier macht eine Sache falsch. Und es ist gar nicht, dass sie so ganz üble Dinge macht. Sie ist nicht die Gruppe, die gemordet hat und furchtbarste Fehler begangen hat in ihrem Leben, sondern sie leben ohne Rücksicht auf die anderen. Es geht ihnen nur um ihren eigenen Hunger. Den stillen sie. Aber den Hunger aller anderen, der ist ihnen irgendwie egal. Sie streben nach dem eigenen Gewinn. Hauptsache, ihr Euro ist gesichert. Und ich weiß nicht, ob du dich zur Risikogruppe zählen würdest, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr gefährdet. Ich merke, wie wichtig mir manchmal Geld ist und wie oft ich denke, dass ich das doch unbedingt brauche und dass ich eigentlich ja immer noch zu arm bin. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass wenn du mehr als 10 Dollar am Tag oder lass es Euro sein, am Tag ausgeben kannst, dass du zu den 5% der reichsten Menschen der Welt gehörst. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo sagen müssen, vielleicht, ja, sind wir diese, also wir sind zumindest mal ganz schön gefährdet, diese Risikogruppe zu sein. Ich zitiere einen Autor namens Foster. Er sagt, Amerika verursacht mit seinen 6% der Weltbevölkerung schon 33% der Güter der Erde. Wenn der Rest der Welt versuchen würde, auf diesem Konsumlevel zu leben, Klammer wie auch wir leben übrigens, so würden innerhalb von zehn Jahren alle Bodenschätze, Metalle und Ölvorkommnisse verbraucht sein. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, aber wir nutzen die Ressourcen anderer Menschen. Und ich glaube, das sollte uns nicht so egal sein, wie es mir manchmal in meinem Alltag ist. Aber Jesus selber kritisiert eigentlich noch mal einen ganz anderen Punkt an dieser Risikogruppe. Was macht diese Risikogruppe falsch? Sie ist total überrascht, weil Jesus sagt, hey, ihr habt mir nichts gegeben. Ihr habt mich nicht gefüttert, ihr habt meine Armut nicht gesehen und so weiter. Und sie sagen, ja, wann eigentlich? Wann hätten wir das tun sollen? Das gab doch gar nicht den Moment, wo es geschehen hätte können. Sie können sich gar nicht daran erinnern, dass irgendwie Not da gewesen wäre, die sie hätten stillen können. Während die andere Gruppe, die von Jesus gelobt wird, sich auch gar nicht so sehr daran erinnern kann, wann sie eigentlich das Richtige gemacht haben. Sie haben einfach gelebt. Und vielleicht ist hier der Schlüssel, sie haben einfach gelebt. Sie haben nicht für sich alles getan, was sie nur irgendwie tun können, damit ihr Leben gut ist, sondern sie haben einfach und vor allem für die anderen gelebt, sehr beiläufig das Richtige getan. Und ich finde es gut, dass Jesus hier uns zeigt, er redet nicht über Nöte, die wir nie hätten stillen können. Du musst dich nicht verantwortlich fühlen für die ganze Welt. Wir müssen nur einfach unsere Gelegenheiten nutzen. Das wünscht sich Jesus von uns. Ich habe das so formuliert, die Risikogruppe übersieht die Momente, in denen sie ihr Herz für jemand anderen öffnen sollte. Sie übersieht die Momente, in denen sie ihr Herz für jemand anderen öffnen sollte, weil sie offensichtlich zu sehr beschäftigt ist mit sich selbst. Ich glaube, meine Frau hat es manchmal richtig schwer mit mir. Ich bin jemand, der übersieht die Momente, in denen ich mein Herz öffnen sollte für sie. Oft geht es in meinem Kopf zu 97% um meine Angelegenheiten. Und ich merke, dass wenn meine Ehe besser werden soll, dass ich dann mich fragen muss, hey, was sind eigentlich die Belange meiner Frau? Wo öffne ich mein Herz nicht für sie? Und so stelle ich plötzlich fest, dass ich dieser Risikogruppe gar nicht so unähnlich bin. Dass ich vielleicht auch zu dieser Risikogruppe gehören könnte. Und Jesus macht uns klar, dass es sogar sehr schwierig ist, nicht zu dieser Risikogruppe zu gehören. Er sagt, wenn du reich bist, und wir haben ja alle gehört, dass zumindest der Großteil von jedem, der dieses Video sieht, dass jeder von uns irgendwo reich ist, wenn er mehr als $10 ausgeben kann. Es ist ganz, ganz schwierig für die Menschen, zu Jesus zu kommen und nicht zur Risikogruppe zu gehören. Und die Jünger sagen einmal sogar, ja, das scheint ja ziemlich unmöglich zu sein. Und Jesus sagt, richtig, es ist unmöglich. Aus deiner Kraft wirst du es nie schaffen, aus dieser Risikogruppe rauszukommen. Es ist unmöglich. Du brauchst ein Wunder. Du brauchst es, dass Jesus selber in dein Herz hineinkommt und bewirkt, dass du nicht mehr zu dieser Risikogruppe gehören musst. Und ich stelle fest, dass ja, man aus eigener Anstrengung eigentlich hier nur versagen kann. Ich weiß, wie ich mich als Teenager so oft angestrengt habe, um richtig zu leben, um gut zu leben, um so zu leben, wie Jesus sich das wünscht. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Und irgendwann kam der Tag, an dem Jesus mir klar gemacht hat, es war einfach nur, ich saß auf meinem Bett und ich habe plötzlich in mein Herz hinein einen Frieden bekommen, dass er gesagt hat, das, was du nicht hinkriegst, das schaffe ich in dir. Ich bring dich schon in den Himmel. Ich tue das Wunder in dir, dass du in den Himmel kommst. Mach dir mal um deine Ewigkeit keine Sorgen mehr. Wenn du dein Herz für Jesus öffnest, dann sagt die Bibel, er klopft an und wenn du ihm auftust, wenn du dein Herz öffnest, dann wird er hineinkommen und er wird Gemeinschaft mit dir haben, ob du es schaffst, aus dieser Risikogruppe rauszukommen oder nicht. Er wird diese Gemeinschaft mit dir haben. Er will dich in Ewigkeit bei sich haben. Und deswegen, ganz ehrlich, ich habe keine Angst, wenn ich diese Stelle lese. Ich habe keine Sorge. Es gibt kein Prozent an Wahrscheinlichkeit für mich persönlich, nicht bei Gott zu sein und eine gute Ewigkeit zu haben. Ich habe Zuversicht. Und wenn du diese Zuversicht nicht hast, Jesus möchte sie dir geben. Jesus möchte ein Wunder tun. Und er sagt, dieses Wunder ist wie, wenn man ein Kamel durch ein Nadelöhr durchführen würde. Es ist quasi wirklich für ein Kamel aus eigener Kraft unmöglich, durch ein so kleines Löchlein durchzugehen. Aber Gott schmälert dieses Kamel und sorgt dafür, dass es durch diesen kleinen Eingang kommt. Und das ist manchmal der schwere Prozess im Herzen, dass Gott uns schmälert. Und trotzdem merke ich, wie heilsam und gut es ist. Ich habe mich in der letzten Woche daran erinnert, dass ich eine Reise gemacht hatte mal, oder eine Tramping-Tour. Ich bin einfach losgezogen und habe mich mitnehmen lassen nach Venedig, habe mir die Stadt angeschaut, es war sehr schön. An dem Abend habe ich irgendwann festgestellt, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hatte mich nicht vorher um eine Unterkunft gekümmert und so war ich ziemlich allein und ich wusste nicht, wo ich schlafen werde. Und weil ich nicht wusste, wo ich schlafen werde, musste ich mir Hilfe suchen. Ich habe bei den Menschen rumgefragt und endlich war jemand da, der mich verstanden hat und der für mich sein Internet aufgemacht hatte. Ich konnte über mein Handy nicht darauf zugreifen. Und der mir Unterkünfte gezeigt hat. Und schließlich hat dieser Mann gesagt, hey, ich habe ein Problem, ich habe meinen Geldbeutel verloren und so weiter. Und ich selber muss auch noch reisen. Ich muss irgendwie nach Rom kommen. Und er erzählt mir seine Geschichte und er hat mir einfach, hat mein Mitleid irgendwo angeregt. Und ich bin mehr oder weniger auf seinen Trick reingefallen und habe ihm eine hohe Summe Geld geliehen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war, aber es waren schon über 200 Euro und es war für mich damals sehr viel. Und ich habe sehr, sehr lange an dieser Geschichte geknabbert. Er hat mir alles möglich gezeigt, damit er zuverlässig ist, dass er mir das Geld zurückzahlt und hat mir Daten gegeben, die alle natürlich erstunken und erlogen waren. Und ehrlich gesagt hat es mich ziemlich sauer gemacht und auch enttäuscht. Ich war wirklich verärgert über diesen Menschen. Und ich hätte ihn eine ziemlich lange Zeit verfluchen können, auch in den letzten Jahren noch. Aber Gott hat mich an diese Geschichte erinnert. Und er hat gesagt, wie würdest du heute entscheiden? Würdest du diesen Mann verfluchen oder würdest du ihn segnen? Und plötzlich merke ich, wie ich fähig bin, wozu ich eigentlich nie fähig war. Ich bin plötzlich fähig zu segnen, obwohl ich eigentlich aus meinem Herzen heraus nie segnen würde. Gott verändert Herzen. Ich weiß von einer Klassenkameradin, die einen Hass auch gegen Volksgruppen hatte. Und dieser Hass ist verschwunden, als sie das Evangelium angenommen hat und Jesus gefolgt ist. Hey, Jesus verändert Herzen. Und das ist für mich eines der größten Wunder. Aber er möchte auch im zweiten Schritt, dass wir uns diesen Hungerkrisen annehmen. Gott möchte, dass du da sein Herz öffnest. Zuallererst für ihn. Und dann auch für die Not der Menschen. Und wenn du das alles jetzt vielleicht, nicht, oder das alles für dich neu ist und du nicht weißt, wie kann ich denn eigentlich mein Herz für Gott öffnen? Ich will dir sagen, nimm dir Zeit und versuch das einfach auch alleine zu machen, dass du vielleicht auch irgendwo hingehst in die Natur heraus und dann mal anfängst, mit ihm über alles zu reden. Und mir ist aufgefallen letzte Woche, dass ich über vieles mit Gott nicht geredet habe. Und ich habe dann mir 2 Stunden im Wald genommen, wo ich alles ausgesprochen habe, wirklich alles mit Gott geredet habe, als könnte man mit ihm über alles reden. Und mir ist klar geworden, man kann mit ihm über alles reden. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie plötzlich mein Herz bereit war, sich für ihn zu öffnen und wie sein Friede, seine Gedanken in mein Herz kamen. Und wenn du dann sagst, ja, aber was soll ich dann machen? Was kann ich dann machen? Es gibt eine Bibel, die du lesen kannst. Es gibt Menschen, die auch unterwegs sind und mit Jesus unterwegs sind und die dir gerne helfen. Und ich würde dir auch gerne helfen, wenn du dich meldest. Aber jetzt zu dieser zweiten Sache, nämlich, dass wir unser Herz auch für Menschen öffnen. Ich stelle fest, dass es so leicht ist, ich komme immer wieder in den Strudel hinein, dass es nur noch um den Hunger meines Herzens geht, nur noch um meine Bedürfnisse geht, nur noch um meine Probleme und Belange geht. Und hier muss ich neu den Fokus legen. Ich kann mich entscheiden, dass mir diese Hungerkrisen der Menschen nicht egal sein werden. Es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann. Es gibt ganz, ganz viel Praktisches, wo du unterstützend sein kannst. Es gibt Hilfsorganisationen, die Möglichkeit des Gebets. Du hast vielleicht auch ein bisschen Geld, was du geben kannst. Du kannst dich in so vielerlei Hinsicht kümmern. Und wichtig finde ich an der Stelle auch, Jesus wartet nicht darauf oder hat keine Zahl vorgegeben an guten Taten, die du irgendwie vollbringen musst. Du musst nicht 1000 gute Dinge machen. Er wird dir die Möglichkeiten zeigen in deinem Alltag, wo du ganz beiläufig das Gute und das Richtige tun kannst und ihm dienen kannst, ihm begegnen kannst, indem du der Not von Menschen begegnest. Aber hierzu ist wichtig, stell dein eigenes Glücklichsein nicht ins Zentrum, deinen eigenen Hunger. Und dann überleg dir, was kannst du tun? Wenn es so ist, dass der Hungrige, den du siehst und wo du merkst, okay, da könnte ich was tun, wenn der dir nicht gefällt, dann versuch in ihm den hungrigen Jesus zu sehen. Diese Perspektive verändert viel. Außerdem ist mir wichtig, dass du weißt, hey, dein Umgang mit Geld spielt schon eine Rolle. Jesus sagt uns immer wieder, oder die Bibel sagt uns immer wieder, dass wir kluge Verwalter sein sollen. Wusstest du, dass wenn du 25.000 Euro im Jahr verdienen solltest, was jetzt nicht sehr viel ist, und das über 40 Jahre, dass es 1 Million Euro sind? Es ist gut, auch da einfach klug und gut zu verwalten und nicht nur deinen Hunger damit zu stillen. So, Gott will dir begegnen in all diesen Nöten. Und du musst dich damit nicht überfordern. Du musst nicht heute alles und jeden Menschen irgendwo dienen, der in Not ist. Sondern, wenn Gott in deinem Herzen ist, dann wird er dich an die richtigen Menschen führen und dann kannst du ganz beiläufig das Richtige tun. So wie die Gruppe, die keine Risikogruppe war. Und zum Abschluss möchte ich sagen, meine Botschaft war, öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Und das ist mein Wunsch, das ist die Einladung Gottes. Er möchte, dass du dein Herz für ihn öffnest. Da, wo es verschlossen ist, lädt er dich ein, sein Herz zu öffnen für ihn. Und wenn du das alles immer noch, ja, für dich etwas ist, was du nicht glaubst, dann möchte ich, dass du vielleicht trotzdem eine Sache noch mitnimmst. Ja, du musst, wie gesagt, du musst mir nicht glauben. Aber ich höre von vielen Menschen raus, dass sie sagen oder denken, Gott müsste erstmal, Punkt, Punkt, Punkt. Gott müsste erstmal. Ja, und Gott müsste erstmal ist die Ausrede für alles. Wenn Gott alles erstmal richtig machen müsste, dann wirst du dein Leben auch ohne ihn leben können und dann wirst du ihm irgendwann begegnen und dann kannst du ihm das vorwerfen, dann kannst du mit ihm darüber reden. Aber ich weiß nicht, ob das dir helfen wird. Ich will dir einen anderen Tipp geben. Wenn du denkst, Gott müsste erstmal, ich bräuchte da hier und da ein Wunder. Natürlich, es kann geschehen durch Gebet. Aber ich will dir sagen, vielleicht hat Gott ja schon. Vielleicht hat Gott ja schon was getan. Und denk über dein Leben nach, analysiere es vielleicht. Überleg dir mal, wo könnte es sein, dass Gott vielleicht schon was getan hat? Dass es diesen Gott wirklich gibt, dass er real ist und dass seine Gedanken nicht egal sind. Und ich glaube, dass wir, wenn wir unser Herz für ihn öffnen, dass er uns wirklich von innen heraus füllen möchte. Mir ist klar geworden, dass ich nicht zuerst die Nöte stillen kann und dann irgendwann Gott brauche, sondern dass ich Gott brauche und dass er meine Not stillt und dass ich dann auch fähig bin, die Nöte anderer zu stillen. Ich möchte beten, dass du fähig wirst und dass du das erleben kannst, dass diese zwei großen Hungerkrisen, dass du ja eine Antwort sein kannst durch die Gnade Gottes. Herr, du siehst jeden, der zugeschaut hat. Und du weißt, wo er steht und wie es ihm geht. Und du kannst den Hunger seines Herzens stillen. Herr, danke dafür, dass du meinen Hunger immer wieder stillst und dass ich merke, ja, dass du es gut meinst mit mir und mit uns Menschen, Herr. Danke dafür, dass ich ja bei dir wirklich ganz ehrlich sein darf und alles sagen darf. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Danke dafür, dass du derjenige bist, durch den wir die Antwort sein können in dieser Welt. Durch den wir diese zwei großen Hungerkrisen angehen können. Durch den wir fähig werden, Menschen in Liebe zu begegnen. Selbst denjenigen, die wir eigentlich hassen würden. Sogar ja diejenigen, die es wirklich nicht verdient haben, dass wir sie lieben. Danke dafür, dass du ja uns gebrauchen möchtest in der nächsten Woche im Alltag, Herr, und hilf uns, diese Momente wahrzunehmen. Die Momente wahrzunehmen, in denen du an unserem Herz klopfst. Und die Momente wahrzunehmen, in denen Menschen vielleicht auch anklopfen oder uns per Nachricht irgendwie ja in ihr Leben einladen. Hilf uns, dass wir unser Herz öffnen für die Nöte der Menschen und auch unseren Geldbeutel, Herr. Und ich bete, dass ja all die Menschen, die hungrig sind, von uns oder durch uns Christen wahrnehmen, dass wir auch dazu da sind, ihren Hunger zu stillen. Sowohl den Hunger des Herzens, als auch den Hunger nach Nahrung. Und ich bete, ja, dass du vor allem da auch wirkst, wo Menschen vielleicht sich schwer tun zu glauben, Herr. Wir brauchen es, dass du uns ansprichst, dass du uns persönlich ansprichst. Und du kannst jetzt im Moment auch Menschen begegnen. Und ich will dich bitten, dass jeder, der ja diese Predigt hört, von dir berührt wird. Sei es jetzt oder auch im Alltag, dass wir ja mit dir leben und für dich leben können. Amen.